Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab. Freunde und Freundinnen der Popkultur und des Serienuniversums, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Popcorn Culture. Ich bin hier in der üblichen Starbesetzung mit dem wunderbaren Jay Jakob Friedrichs aus der Agglomeration von Frankfurt. Herzlich willkommen.
Ja, schön wieder dabei zu sein.
Ja, und neben mir die einzigartige, zauberhafte Jana, winterlich warm eingekleidet an diesem doch etwas kühlen Tag.
Der Herbst ist eingezogen mindestens, wenn nicht sogar fast schon der Winter. Ich bin eingemuckelt.
Ja. Und wir haben uns ein nicht allzu kuscheliges Thema vorgenommen, beziehungsweise haben wir uns überlegt, wir könnten doch jetzt Oktober eine Halloween-Folge aufnehmen. Und das, obwohl wir letztes Mal eigentlich schon so ins Horror-Genre eingetaucht sind mit Midnight Mass, haben wir gedacht, nee, das könnte jetzt doch was sein, sich noch einmal so ein bisschen zu gruseln und anlässlich von Halloween uns mal mit der dunklen Seite der Macht zu beschäftigen. Und wir wollen das tun, zuerst einmal anhand eines ganz neuen Films auf Netflix, der ist vor ein paar Monaten in den Kinos gelaufen, star besetzt mit Russell Crowe. Der Titel des Films, der Name des Films ist The Pope's Exorcist. Es geht also um einen Exorzistenfilm.
Ostern ist er übrigens, glaube ich, angelaufen. Ich will dich gar nicht unterbrechen, aber ich glaube, direkt zu Ostern ist er in den Kinos angelaufen. Ach, quasi passenderweise.
Das passt ja, oder gar nicht, aber wie auch immer. Ja. Also das genau, jetzt ist er auf Netflix zu sehen. Ich fand ihn tatsächlich ganz gut und spannend. Es ist aber so, dass ich gar keine Referenz bin in dieser Sache, weil es ist tatsächlich der erste Exorzistenfilm, den ich mir überhaupt angucke. Das trifft auf Jana und Jay definitiv nicht zu. Ihr seid da alte Hasen. Deshalb haben wir gesagt, wir machen das so, wir steigen ein mit dem Film The Pope's Exorcist an sich und öffnen das dann ein bisschen, weil uns auch das Phänomen interessiert. Warum kommt die Filmindustrie von diesen Besessenen und ihren Exorzisten irgendwie nicht los und warum zieht das noch immer ein Millionenpublikum an? Was ist es denn an diesem Phänomen, das irgendwie so packt und fasziniert?
Manuel, darf ich kurz was sagen? Ja, natürlich. Was ich an The Pope's Exorcist irgendwie ganz interessant fand, das war ja irgendwie so eine Melange aus katholischer Werbefilm, Exorzistenfilm und Jäger des verlorenen Schatzes. Das fand ich irgendwie witzig, dass es da so eine ganze Passage, eine ganze halbe, dreiviertel Stunde geht, wo in den Katakomben nach den Dingen gesucht werden, die verantwortlich sind für diese Besessenheitsphänomene und das dann so, hat dann so Indiana Jones Anklänge auf katholisch irgendwie. Also
so ein bisschen auch wie Da Vinci Code, da musste ich jetzt auch gerade dran denken. Genau. So irgendwie dann auch zwischendurch mit den, wenn auch nicht vielen, aber doch dann irgendwie den Szenen im Vatikan und wie die Priester dann irgendwie so miteinander rummauscheln. Ja, genau. Und der Hauptdarsteller, der Russell Crowe, Gabriele Amort, dann irgendwie bei der Privataudienz mit dem Papst, dann irgendwie der da gerade am Beten ist und da wird dann so ganz persönlich miteinander gesprochen und man fühlt sich so mit in so ein, wie man es immer bei allen Sachen beim Vatikan, finde ich, das Gefühl hat, man wird in so einen Geheimbund irgendwie, man kriegt so einen kleinen Einblick in einen Geheimbund und wie so ein geheimer Männer-Gentlemans-Club irgendwie funktioniert.
Genau.
Und die dann mit ihren Geheimnissen irgendwie Menschen von ihrem Leiden befreien können. Ja.
Also es ist eigentlich, insofern ist es ein bisschen ein Genre-Mix, weil wirklich so dieses Treasure Hunt-mäßige, auch dieses Verschwörungstheoretische irgendwie auch noch mitspielt. Voll. Also die Hauptfigur, vielleicht kann man so viel sagen, die Hauptfigur ist eigentlich eine historische Figur, eine Figur, die es wirklich gegeben hat, der Gabriele Amort, der eben gespielt wird von Russell Crowe. Den hat's gegeben, der ist auch erst irgendwie
gestorben. Ja, 2016, der
ist 2016, glaube ich. Ist der gestorben. Das war tatsächlich der führende Exorzist im Vatikan. Der hat auch ganz wesentlich dazu beigetragen, dass im Vatikan oder in der römischen katholischen Kirche die Exorzisten wieder ausgebildet und gefördert wurden. Inzwischen gibt es mehrere hundert römisch-katholische Exorzisten, die auf der ganzen Welt tätig sind, und das geht wesentlich auf das Wirken und Werben von Gabriele Amort zurück, und der spielt eben die Hauptrolle in dem Film. Ja.
Ich glaube, es wurde mal gesagt, dass er um die, weiß ich nicht, 10.000 Exorzismen oder noch
70.000.
mehr. 70.000, ja. 70.000 Exorzismen durchgeführt hat.
Hat er selber gesagt.
Genau, und sie haben es mal runtergerechnet, das würde bedeuten, dass er irgendwie pro Stunde irgendwie einen Exorzismus durchgeführt hat oder so. Also pro Stunde,
das klingt dann wieder ein bisschen.
Oder pro Tag. Ja, genau, das. Ja,
aber
genau,
pro Tag müsste er mindestens einen oder sowas, meine
ich. Also es ist auf jeden Fall eine Zahl, die schwer zu bewältigen ist.
Genau, irgendwo, also in einem Artikel ist sozusagen eine große Zahl genannt und dann wurde es runtergerechnet auf Tag oder auf Stunden oder sowas und dann war so klar, okay, das ist nicht realistisch, aber okay.
Ja, also, aber den Typen hat's gegeben. Genau. Und in dem Film, der Film beginnt mit einer Exorzismus-Szene, in der eben dieser Vater Amort einen Dämon in ein Schwein hinein befördert oder quasi überredet, in dieses Schwein zu fahren und dieses Schwein dann sehr effektwirksam mit einer Shotgun zugrunde richtet. Und dafür kriegt er dann Ärger. Bei der römisch-katholischen Kirche wird dann quasi vor ein Tribunal gebeten mit fünf Bischöfen und Kardinälen, die ihn da zur Rechenschaft ziehen und so. Und er macht da eine ganz, das darf man vielleicht sagen, ich liebe Russell Crowe in dieser Figur. Ich finde, er spielt das wirklich mit einer Prise Humor und Augenzwinkern, und wie er da auch politisch navigiert in diesem im Vatikan und so. Ich finde, er hat eine saugute Rolle in dem. Es macht echt Spaß, ihm zuzuschauen.
Sagen wir so, es wird ab der ersten Minute alles dafür getan, dass er in seiner Figur, in seiner Rolle als Gabriele Amort auch so ein bisschen stilisiert wird. Als der Aufrührer im Vatikan, der irgendwie vom Papst selbst in seine Rolle gesetzt wird, und der Papst hat sozusagen sein Zutrauen, oder er hat das Zutrauen des Papstes, aber das wird eben nicht von allen gut gesehen und gut geheißen, und das heißt nicht, dass er außer Kritik ist, und vielleicht auch das, was er tut, wird so ein bisschen kritisch gesehen. Also er wird schon stilisiert als so ein bisschen der Außenseiter, der trotzdem gut ist in dem, was er macht und weiß, was er tut, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen komisch beäugt wird, doch, würde ich schon sagen.
Ja, ja. Und die Story nimmt eigentlich dann Fahrt auf, als in Spanien ein Fall von Besessenheit auftritt. Der Henry, ein kleiner Junge eigentlich, zeigt Symptome von Besessenheit, und dann wird eben Vater Amort wird dann beigezogen, und dann eskalieren die Dinge natürlich so exorzistenmäßig, wie das in den Filmen, wie ich mir habe sagen lassen, dann halt immer der Fall ist, dass die Symptome sich verstärken, dass es dann immer wilder wird und so, und er macht sich dann auf in den Kampf mit diesem Dämon quasi, oder versucht eben den zu überwinden, und dabei wird dann eben deutlich, dass es sich um einen besonders mächtigen Dämon handelt, dass der schon seit Jahrhunderten sein Unwesen treibt, und das ist jetzt eine der Pointen des Filmes, vielleicht die ihn noch nicht gesehen haben, kurz weghören, aber es wird dann eben deutlich, dass dieser Dämon schon im Mittelalter und in der anbrechenden Neuzeit gewirkt hat, und ausgerechnet beim führenden Kopf der spanischen Inquisition, der war selber Exorzist und wurde von diesem Dämon eben besetzt und ist darum auf diese ganzen Gräueltaten gekommen, welche die Kirche dann verübt hat. Also es ist auch eine ganz eine eigenartige, du hast das jetzt schon so gedeutet, Jay, und ich neige auch zu dieser Interpretation. Es ist ein Stück weit ein Werbefilm oder eben eine auch eine Rechtfertigung der kirchlichen Schandtaten in der Vergangenheit. Das waren gar nicht die wirklichen Gläubigen, sondern das war eigentlich ein Dämon, der sich des Großinquisitors bedient hat, um eben Tod und Verderben auf diese Welt zu bringen. Aber so wird das dann eben erklärt, und dieser Dämon taucht jetzt neu auf und muss von vom Chefexorzisten des Vatikans bezwungen werden.
Die Kritiker vom Film oder die Menschen, die den Film nicht so gut geheißen haben, haben auch schon gesagt, im Hinblick auf Russell Crowe, dass er jetzt anfängt, Altersvorsorgefilme zu machen.
Okay. Ja, ja, kann man so sehen. Also,
wobei er wirklich gut spielt und seine Figur nett gezeichnet ist. Er hat ja auch so seine Kanten und seine Ecken, immer die Whiskyflasche, den kleinen Flachmann parat, um zu zeigen, dass er schon auch nicht ein total Weltfremder ist und so. Also das ist eigentlich schon ganz nett gemacht. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn das Ganze dann so in die letzte Hälfte, ins letzte Drittel geht, ne, und das dann eben diese Dämonenverschwörung aufdeckt und so. Das ist mir einfach alles echt zu dicke. Also da denke ich irgendwie, ja, Junge, und dann gibt's natürlich auch den Spinnenlauf wie beim ersten Exorzisten. Also es wird natürlich auch haufenweise zitiert, aber es ist halt überhaupt nicht mehr feinfühlig. Also es ist dann eigentlich kein Grusel mehr, sondern irgendwann nur noch so eine Effektschlacht. Ich musste immer lachen. Also ich habe immer gedacht, ach ja, komm, jetzt bitte noch, ach ja, ich bin bei solchen Dingen aber auch nicht sehr zimperlich, muss ich zugeben. Von daher bin ich vielleicht nicht der, auf den man hören muss, ob das gruselig ist oder nicht, aber ich fand es auf jeden Fall nicht gruselig. Also.
Aber da würde ich dir sogar beipflichten, Jay. Es ist ja auch immer dieses, also wenn du ein paar, jetzt sind wir doch schon wieder ein bisschen bei dem Genre, aber wenn du ein paar Exorzistenfilme gesehen hast, dann weißt du einfach, was passiert.
Ja, so. Ja, genau.
Also dann kannst du es ziemlich relativ einfach vorhersehen. Die Unterhaltungen, die geführt werden, ich muss dann immer lachen, wenn dann diese Stimme aus dem Körper kommen und man denkt so, ja, das ist jetzt halt so Gollum-mäßig irgendwie.
Ja,
also
diese guttural voice.
Ja, 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 und dann, ja. Und dann noch irgendwelche weiblichen Beleidigungen Stampe, dann wenn der kleine Junge Stampe zu seiner Mutter sagt mit so einer Stimme. Ich bin da wie Jay, ich muss dann auch eher schmunzeln, weil ich denke so, ach so, ja, okay, das müssen wir jetzt auch noch abhaken auf der Liste. Also es ist so ein bisschen Exorzistenfilm auf einem Reißbrett sozusagen.
Ja, sehr gut ausgedrückt. Sehr gut ausgedrückt.
Ja, oder?
Ja.
Exorzistenfilm auf einem Reißbrett, zusammengefügt mit, wie gesagt, so einer kleinen katholischen Werbesendung, einem guten Hauptdarsteller, der irgendwie das Ganze tragen kann.
Ja, eben, also mir hat's Spaß gemacht. Ich hab nicht so den Vergleichswert. Überraschend, so richtig überraschend fand ich's auch nicht. Also es war ja klar, dass sich die Ereignisse zuspitzen und dass er am Schluss diesen Dämon besiegt und so. Das ist irgendwie, ist das absehbar gewesen. Die ganz krassen Kämpfe dann im Untergeschoss, da fand ich auch wirklich so grenzwertig, humorig fast schon. Aber eben, ich fand den Film nicht schlecht. Ich fand, der hat mir irgendwie Spaß gemacht und habe mich halt dann, wie du jetzt schon angetönt hast, habe mich auch ins Nachdenken gebracht, wie das eigentlich kommt, dass dieses Genre nicht ausstirbt, dass es eigentlich praktisch im Jahresrhythmus irgendein Exorzistenfilm erscheint, seit 1973 dieser Urexorzist quasi erschienen ist, der ja wirklich, das sind ja richtige Schockwellen durchs Land gegangen offenbar, da sind haben sich Leute in den Kinosälen erbrochen und sind in Ohnmacht gefallen, gibt mindestens eine rapportierte Fehlgeburt, die geschehen ist bei der Vorführung und so. Also die Leute waren völlig aus dem Häuschen.
Ja, der Witz ist, finde ich, daran sieht man, wie sich das, also wie sich das Zuschauerverhalten auch gewandelt hat, weil heutzutage würde man den ersten Exorzisten, also das ist, finde ich, tatsächlich ein wirklich guter Film. Es ist ein wirklich guter, das ist die Mutter dieses Genres, auch zu Recht. Aber das, was sozusagen aus den 70ern kolportiert wird von Massenpanik und so weiter, also das kann der Film heute einfach nicht mehr leisten. Also obwohl er gruselig ist und auch definitiv gruseliger als The Pope's Exorcist. Also das finde ich dann immer spannend, dass man daran sieht, naja, es sind halt doch irgendwie 50 Jahre vergangen und die Leute haben schon eine ganze Menge gesehen. Das war damals irgendwie großes Kino. Heute sagst du ja, es ist ein Klassiker. So, aber ja, es ist dann eher so wie die alten Frankenstein-Filme aus den 30ern,
weißt du? Ja, das gucken dann die 15-Jährigen mit einem Eimer Popcorn auf den Knien, ohne mit der Wimper zu zucken, ja.
Und ich muss auch sagen, es ist eher, finde ich, heutzutage die Ausnahme, wenn ein Horrorfilm wirklich richtig gut ist. Also es gibt viel, glaube ich, also jetzt so in meiner Wahrnehmung, es gibt viel mittelmäßigen Horror, es gibt natürlich auch immer unterschiedliche Elemente. Wir sind jetzt bei den Exorzistenfilmen, aber wie gesagt, da kann man auch wirklich viel auf dem Reißbrett entwerfen. Und wenn da mal wirklich wieder was kommt, wo man sagt, das ist wirklich gut, dann ist es oder das ist was, wo man sich auch noch gruselt oder wo vielleicht auch noch was Unerwartetes passiert im Hinblick auf diesen Exorzismus oder auf den Dämon, der da oder Satan oder Geist, der auch immer von der Person Besitz ergriffen hat, dann ist es schon die Ausnahme. Also wenn Exorzistenfilme wirklich noch sehr erschrecken und gruselig sind und neue Elemente sozusagen mit reinbringen.
Also für das Exorzisten-Genre würde ich dir an sich, glaube ich, zustimmen. Fürs Horror-Genre nicht. Ich finde, da gibt's immer wieder wirklich ganz großartige, wie jetzt Midnight Mass, haben wir erst letztes Mal drüber gesprochen, oder eben auch im Filmbereich schon originelles, neues, was man noch nicht gesehen hat und auch nicht und was auch nicht nur an irgendwelchen Effekten hängt oder so. Also es gibt jedes Jahr mindestens immer 2, 3 wirklich starke Horrorfilme, wo ich denke, jipp, da denken sich Leute schon noch was aus. Also
genau, da kommt es natürlich, also das war jetzt eher auch auf die Exorzistenfilme sozusagen bezogen. Aber ja, es ist ja auch bei Exorzistenfilmen die Frage, so wie entsteht Horror, wie entsteht der Grusel bei den Menschen, wie arbeitet man mit Jumpscares so, und das ist ja das, was bei Exorzismusfilmen zum Beispiel relativ einfach zu erzeugen ist, aber eben dann, wenn man es 5-mal gesehen hat, vielleicht gar nicht mehr gruselig, das, was ich eben gesagt habe, wenn dann auf einmal das Kind oder die junge Frau, wer auch immer gerade besessen ist, die Gliedmaßen komisch verbiegt und Kratzer im Gesicht hat, weil es sich selbst verletzt hat und dann mit einer komischen Stimme spricht, dann ist es 1, 2, 3-mal gruselig, aber irgendwann schmunzelt man dann halt sozusagen darüber.
Das ist halt ich hasse das halt. Ich habe diese Jumpscares. Ich hasse das wirklich. Da denke ich immer, dann liegt das besessene Kind im Bett und der geht dann ganz nah ran. Ist das tot? Ist das vielleicht tot? Ich muss noch näher rangehen. Denke, ja, geh noch näher ran. Nahaufnahme. Ich will ganz nah dran sein, wenn dann den Mund aufreißt und die roten Augen und so. Und ich mach dann den Ton aus, damit ich nicht erschrecke. Aber ich mag das, also es ist nicht so, dass ich das grundsätzlich nicht vertrage zu gucken, aber ich mag das nicht. Diese Jumpscares und überhaupt das, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch schon gesagt, das Horrorgenre, das ist mir eigentlich bis vor wenigen Jahren völlig fremd geblieben und das hat aber auch ganz stark damit zu tun, und da sind wir eigentlich auch beim heutigen Thema, ganz stark damit zu tun, dass ich in einer religiösen, in einer Geisteswelt aufgewachsen bin, in einer Denkensart, die eben mit der Realität von Dämonen und Satan und Besessenheit und all diesen Dingen ganz, ganz fest gerechnet hat. Und da waren solche Filme in dem Sinne auch verpönt, weil man wirklich geglaubt hat, das gibt es alles, das passiert alles genauso, wie es gezeigt wird und noch schlimmer. Und dann ist es ja schon fast makaber, wenn man sich sowas dann zum Vergnügen reinzieht quasi. Und ich bin mit großen vorbehalten gegenüber diesem Genre aufgewachsen. Das war auch klar früher, man durfte das nicht gucken. Das guckt man nicht. Man unterhält sich nicht. Es war sogar mit der Angst verbunden, dass man sich mit solchen Filmen in die Nähe solcher dämonischer Kräfte begibt. Man kann sich anstecken. Das war ein bisschen ähnlich wie mit der Rockmusik, diese ganzen Bands, Kiss und dann andere, die noch stärker kokettiert haben mit diesem Satanismus, mit dieser Satanismus-Folklore. Da war auch klar, das hört man nicht, da könnte was überspringen. Das war bei den Filmen auch so.
Das ist so ein bisschen wie, da musste ich auch an Horrorfilm denken. Früher, als ich Jugendliche war, da gab's The Ring. Und The Ring war das so, wenn man den Film sieht oder wenn man es auf Video sieht, dann wird man selber sozusagen auch davon, ist man davon auch betroffen. Und das wirkt jetzt gerade so ein bisschen von dem, was du erzählt hast. Das ist natürlich überhaupt gar nicht witzig, aber da musste ich jetzt gerade daran denken. Aber wie du sagst, auch mit der Musik oder ähnlichem, dass eben davon geschlossen wird, wenn diese Inhalte etwas öffentlich zeigen oder davon, was im Radio gespielt wird oder im Fernsehen gespielt wird, dass das dann eben so starken negativen Einfluss natürlich auf die Hörenden oder Sehenden haben kann, dass dadurch die sie selbst auch verändert werden.
Also bei uns in der Jugendgruppe, da war das immer Dauerbrenner, die neuesten okkulten Aktivitäten von irgendwelchen Stars und Bands und irgendwelche Filme, die den Satan verherrlichen und so. Wir hatten da quasi eine gewisse Freude oder eine gewisse Affinität. Faszination, sagen wir es mal so, eine Faszination, weil wir eben auch tatsächlich geglaubt haben, dass es das alles gibt, sowas quasi aus der Ferne zu kommentieren und natürlich in der Regel nicht besonders gut. Und ich wollte noch gerade sagen, du hast uns ja so ein Wahnsinnsvideo von einem katholischen Exorzisten weitergeleitet, Manu. Ich meine, der erzählt von all dem, was wir in diesen Filmen sehen. Davon, dass Leute die Wände hochkrabbeln, davon, dass Leute über einem Sofa geschwebt sind, er das tatsächlich gesehen hat und von anderen Sprachen, die sie nicht können.
Natürliche Kräfte,
ich meine nur, das ist wirklich 100% das, was man in Exorzistenfilmen sieht, was dieser katholische Exorzist, sagt, was er quasi, ich übertreibe jetzt nur ein kleines bisschen, täglich in seinem Arbeitsleben erlebt. So,
und das Video ist 6 Monate alt oder so. Das ist von diesem Jahr. Genau. Also das gibt's noch Leute, man muss auch sagen, natürlich ist mir das inzwischen schon, ist mir schon fremd geworden oder fremder geworden, diese Art des Denkens und der Glaubensauffassung. Aber man muss sagen, der macht jetzt auch nicht einen wahnsinnig unvernünftigen Eindruck. Also ich rede jetzt von diesem Exorzisten, dieser Priester, der in den USA wirkt und das ist einer von mehreren, die sich hauptamtlich quasi mit solchen Phänomenen beschäftigen. Der macht jetzt nicht den Eindruck eines religiösen Ultra-Fanatikers oder eines totalen delusional, eines völlig verwirrten Typen oder so. Aber der erzählt das da ganz nüchtern. Der würde das da erleben und auch nie alleine, sondern immer in Gegenwart mehrerer Zeugen, die ihn auch unterstützen bei diesem Exorzismus. Und der erzählt das da quasi ziemlich lapidar, so was da vor sich geht. Ja.
Ich finde das so krass, auch jetzt, dass du sozusagen nochmal so von deinem Aufwachsen und von deiner Jugend erzählt hast. Weil wir häufig sehr, sehr gegensätzlich aufgewachsen sind. Und ich weiß noch, dass ich so, als ich 14 oder 15 war, immer irgendwie das Bedürfnis hatte oder wie du, Jay, auch gesagt hast, so eine Affinität dazu oder immer das Gefühl hatte, da müsste doch irgendwas passieren oder es müsste doch irgendwie Geister geben. Jetzt nicht in Bezug auf so Besessenheit oder den Satan oder Dämonen, die jemanden bei jemandem Besitz ergreifen können, sondern eher so, also ich weiß noch, dass wir so aus so einer Zeitschrift dann oder selbst gebaut so ein Ouija-Brett zum Beispiel hatten, wo man dann irgendwie die Finger drauflegen musste mit einem Glas und dann hat man eine Frage gestellt und dann sollte der Geist antworten und dann hat sich das Glas auf dem Brett verschoben. Da war dann so die Zahlen und das ABC und so konnte der Geist dann quasi antworten. Und das haben wir, glaube ich, so mit 14 oder 15 dann irgendwie auf irgendwelchen Übernachtungspartys gemacht. Natürlich totaler Bullshit ist, um das so zu sagen, weil irgendwie bewegt sich das Glas, weil irgendwer dann so ein bisschen schiebt und die anderen wollen das natürlich auch und deswegen bewegen sich dann irgendwie alle, aber einen Sinn ergibt es dann nicht, was dabei rauskommt.
Und aber da wurden wir jetzt zum Beispiel dieses Gläserrücken. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es wirklich, also das ist zum ersten Mal, wo ich höre, dass jemand das wirklich macht. Aber da wurden wir als Teenager regelmäßig vorgewarnt. Ja, das ist Tarotkarten, Gläserrücken, Tischerrücken, Pendeln. Da wurden wir regelmäßig vorgewarnt.
Alles gemacht, hat alles nicht funktioniert.
Hat alles nichts genützt.
Hat alles nichts genutzt. Und vor allem, als ich meine, als 14-jährige Mädchen, also was haben wir da gependelt? Irgendwie versucht herauszufinden, auf wen der Schwarm steht oder solche Sachen. Klar. Oder irgendwie versucht, zu irgendwelchen Geistern Kontakt aufzunehmen. Aber so viele Geister kannten wir doch noch nicht. Oder Menschen, die schon verstorben waren. Das war dann irgendwie die Oma von meiner Freundin oder sowas.
Ja, aber also, das ist wirklich witzig, Jana, weil, wie gesagt, ich ja sozusagen aus der ähnlichen Szene komme wie der Manu. Und bei uns war irgendwie ganz klar, dass es das, also da hat man das auf gar keinen Fall so als Partyspaß hätte machen können oder so. Und weil man ganz, ganz deutlich davon überzeugt war, dass es das wirklich ganz echt genau gibt. Also sprich, es könnte sein, dass da ein wirklicher Dämon antwortet und das sollte man besser nicht erleben, so nach dem Motto, ne? Also
krass.
Also von daher ist es echt witzig, wie unterschiedlich das so ist, wie man aufwächst und auch in welchen Settings, was auch gleichzeitig sozusagen wieder, wenn wir jetzt darüber sprechen, über dieses ganze Phänomen sprechen, finde ich, dann auch wieder zeigt, du bist ja relativ unbedarft an diese Dinge rangegangen und hast dabei nicht große Furcht erlebt. Wir haben das alles furchtbar ernst genommen und haben wahnsinnige Furcht erlebt. Weißt du, was ich meine?
Aber ihr, also, ja, voll, aber ihr habt vorher quasi auch schon gesagt bekommen, dass ihr das fürchten müsst, sozusagen.
Ganz genau.
Und ich glaube, mir hat das einfach nie jemand gesagt und deswegen haben wir das einfach irgendwie probiert. Und natürlich hatte ich auch mein eigenes kleines Tarotkartenset, was es irgendwo mal für, keine Ahnung, 10 Mark oder sowas zu kaufen gab.
Echt jetzt?
Klaro.
Jana.
Ja, natürlich.
Also, und wir sind hier im selben Raum.
Ja, wir sind im selben Raum.
Aber vielleicht da, kann ich das noch einstreuen. Gabriele Amort, dieser Mensch, der wirklich gelebt hat als Exorzist und vor kurzem erst gestorben ist, da hat es bei mir ganz, ganz oft geklingelt, als ich mich ein bisschen vertieft habe in seine Lebensgeschichte und so, weil der hat nämlich genau die Dinge hat er schon genannt und genau vor den Dingen hat er gewarnt. Ich habe gedacht, da habe ich quasi meine Sozialisierung wieder gefunden. Der hat eben vor Tarotkarten gewarnt, vor all diesen okkultistischen und esoterischen Praktiken. Der hat auch sogar vor Harry Potter schon gewarnt. Ja, ich fand das witzig, als ich das gelesen habe, weil das hat die evangelikale Szene in meinem Umfeld eins zu eins übernommen. Diese Angst vor allem. Wir hatten sogar, ich meine, das ist ja jetzt wirklich die höchste Aufgipfelung. Wir haben bei uns, es gab eine ganz süße Kindergeschichte, das kleine Gespenst. Und die haben wir in der Primarschule gelesen. Ja. Und ich habe mich da versucht rauszunehmen, weil ich so Angst hatte, dass ich mich hier mit Gespenstern und Geistern beschäftige und unter Umständen das zu einem Türöffner für dämonische Kräfte werden könnte und so. Und das ist ja jetzt wirklich die harmloseste Geschichte, die man sich denken könnte. Und das, also ich bin da wirklich on high alert irgendwie mit aufgewachsen und das erklärt natürlich, warum ich lange Zeit auch wirklich die Lust nicht hatte und die Freiheit nicht hatte, solche Filme zu gucken. Ne?
Aber ich finde das jetzt nochmal ganz spannend, hatte ich nämlich gerade den Gedanken, dass bei mir das, glaube ich, dann so war, also bei dir war ganz klar sozusagen vielleicht auch der Glaube an Gott und dass es sowas gibt und dass sowas dann eben auch schlecht ist oder eine Auswirkung auf dich haben kann. Und bei mir war es, glaube ich, so im Gegensatz dazu eher, ich öffne mich für das, was es geben könnte und bin erstmal neugierig.
Ja, genau.
Und, und sozusagen schließt aber nicht aus, dass es nicht sowas geben kann, aber da war ja auch eine Zeit, in der sich mein Glaube sozusagen auch entwickelt hat. Und es war grundsätzlich erstmal eine Offenheit für das, was da ist oder vielleicht da ist oder das, was man vielleicht auch erfahren kann, inklusive positiven wie aber auch solchen Sachen, die man jetzt vielleicht auch als negativ sehen könnte oder wo man sagen könnte, das ist Okkultismus. Aber ich glaube, bei mir war es eben zu der Zeit einfach eine Offenheit für transzendente Dinge, für Phänomene, die man sich nicht erklären kann, für Geister oder für Glaubensdinge halt einfach.
Ja, ja.
Und ja, genau.
Da waren die Dinge ganz flüssig bei dir, so könnte sein, könnte nicht sein, und bei mir war halt ganz klar, ja, das gibt's und da musst du die Finger von lassen.
Genau, das ist quasi gut im Sinne, das ist Gott und das ist das andere, wovon man die Finger von lassen kann, und bei mir eben diese Offenheit für alles Positive oder Negative, was auch immer da sein könnte.
Ich meine, was ich faszinierend finde, du hast ja vorhin auch die Frage gestellt, dass es quasi immer noch solche Filme gibt, sozusagen. Und das finde ich durchaus auch faszinierend in einer Welt, die eigentlich vorgibt, nicht mehr an sowas zu glauben, so, ne?
Was ja Quatsch ist, wissen wir.
Ja, was Quatsch ist, was sich dann eher so in esoterischen Sachen unter Umständen ausdrückt oder so. Also die Leute glauben schon noch eine ganze Menge Dinge, die sie nicht sehen können. So. Aber trotzdem finde ich das irgendwie interessant, dass diese alte Geschichte von Geistern, die Menschen besetzen, die ausgetrieben werden müssen, sozusagen, dass die nicht, so säkular die Welt auch sein mag, nicht totzukriegen ist. Und sei es nur als Gruselspaß im Kino. Das finde ich irgendwie, ja, das fasziniert mich immer mal wieder, weil ich irgendwie denke, warum guckt ihr euch sowas eigentlich an, wenn ihr das alles für Bullshit haltet? So.
Ja, ja.
Ich finde, es ergibt total Sinn. Wir haben da, Manu hat da vorhin im Vorgespräch das auch schon so ein bisschen angeteasert, und das war auch schon so ein Gedanke, den ich im Zusammenhang damit hatte. Die Menschen suchen ja immer nach irgendwie Erklärungen.
Ja.
Und auch Erklärungen für irgendwie das Schlechte, was sie in sich selbst irgendwie wahrnehmen, aber auch das Negative, die schlechten Handlungen oder auch das Unerklärliche, was sie beim Gegenüber sehen, in anderen Menschen oder jetzt gerade auch aktuell in der Weltlage. So von dem Bösen, ich mache hier gerade Anführungszeichen, ja. Dem Bösen in der Welt, was passiert. Und die Menschen brauchen Erklärungen. Und wenn man in solchen Filmen, sind die Antworten relativ einfach. Und das Bedürfnis danach, eine einfache Antwort zu haben dafür. Ja. Ich glaube, das liegt in uns allen. Und dieses Ahnen, dass es keine einfachen Antworten geben kann, und das Aushalten davon, dass es keine einfachen Antworten geben kann, das wissen wir irgendwo auch. Und trotzdem ist es irgendwie eine Erleichterung, manchmal Filme zu sehen, so fiktional sie auch sein mögen, wo man es einfach zuordnen kann, wo etwas Böses passiert und es gibt einen Schuldigen, einen Dämon, einen Satan, was auch immer, auch wenn es fiktional ist, auch wenn es eine Gestalt ist, die real nicht existiert, wenn man jemanden ganz konkret für etwas verantwortlich machen kann, für etwas Schlimmes, was dann meistens ja auch einer unschuldigen Person passiert. Ganz häufig haben wir Kinder, junge Frauen, in dem Popes Exorzisten ein kleiner Junge, wie alt ist er? 18?
10 oder so?
Sowas. 10?
Ja, ja, so ungefähr.
Wenn man da ganz, ganz einfach sagen kann, da ist ein Leiden, was einen unschuldigen Menschen betrifft, und ich kann es erklären, weil es gibt einen Dämon.
Ja, ja. Also, ja. Aber ich würde das total unterstützen, und ich würde das aber auch wirklich dann sehr ernst nehmen wollen, weil damit auch ein Stück weit eine Erklärungslücke oder ein Erklärungsnotstand in unserer aufgeklärten Welt irgendwie besteht. Also mit dem gängigen Menschenbild und der gängigen Vorstellung, wie die Gesellschaft funktioniert und so weiter, mit den gängigen psychologischen Theorien und so weiter, kommt man an bestimmten Stellen an die Grenze. Und das gab es schon oft, aber das gab es ganz markant schon schon zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Nach der Zeit des Zweiten Weltkrieges ist die Rede vom Dämonischen, vom Teuflischen, hat eine enorme Hochkonjunktur erlebt. Auch in der Theologie, in der Ethik, da kamen Bücher heraus, das Dämonische, Dämon und Gott und so. Weil man im Rückblick auf diese Gräueltaten der Nazis einfach angestanden ist zu erklären, wie entwickelt sich so etwas? Eine systematische, maschinelle Vernichtung von Leben, ohne Rücksicht auf Frauen und Kinder, mit einem Sadismus, den man sich einfach nicht ausdenken kann, der quasi jeder menschlichen Erklärung entbehrt. Und das hat fast automatisch dann irgendwo diese Rede wieder befeuert vom Dämonischen. Ob man jetzt, das war nicht immer so, dass man das jetzt direkt an Satan ausgelagert hat oder so, aber diese
das Vokabular, ne?
Genau, diese Wortwolke, das Teuflische, das Diabolische. Und das hast du jetzt wieder gehabt mit diesen Anschlägen in Israel. Die Hamas stürmt Spitäler und Wohnblocks und tötet Babys, köpft Säuglinge und so. Ich meine, da konntest du in den Kommentarspalten, in den Podcasts und so weiter von total säkularisierten Journalistinnen und Journalisten, konntest du plötzlich wieder diese Begriffe hören, dämonisch, das abgrundtief Böse, das abgründig Böse, das Diabolische, mit einer dämonischen Bosheit und so. Diese Begriffe, die tauchen da auf, wo man merkt, jetzt irgendwie, man sagt ja dann auch immer unmenschlich, es ist ja unmenschlich.
Die Menschen, die wollen nicht glauben, dass das im Bereich des Menschlichen liegt, sich so zu verhalten. Ja. Weil es natürlich viel einfacher oder viel schöner wäre, zu glauben, dass wir alle gut sind in unserem Herzen und dass wir uns freiwillig und bewusst immer für das Richtige entscheiden und das Gute tun und grundsätzlich allen Menschen gegenüber gut gesinnt sind. Das ist ja ein Wunschdenken in dem Sinne. Das wollen wir ja gerne. Und so etwas dann zu sehen, geht immer mit einer Desillusionierung einher, würde ich sagen. Also wir werden desillusioniert von dem, was wir selber von uns glauben wollen, wie wir sind als Menschen, bekommen mit, nein, so sind wir nicht, sind erschüttert, sind desillusioniert und müssen das dann aber durch Worte sozusagen von uns fernhalten. Also sozusagen, das machen Menschen, aber wenn sie das tun, handeln sie nicht menschlich. Also das Menschlichsein ist ja grundsätzlich eher positiv konnotiert. Ja. Und wenn sie so handeln, dann handeln sie nicht positiv und dementsprechend auch nicht menschlich. Und deswegen sind sie dann dämonisch oder teuflisch oder das ist dann, wie auch immer.
Aber
so,
sag mal.
Um das eben, um so ein Handeln eben als nicht menschliches Handeln zu klassifizieren oder eben auch von dem Menschsein zu trennen.
Ja, aber sag mal, was ich mich dabei jetzt sozusagen gerade frage, wenn wir schon darüber sprechen, ich meine, wir kommen alle irgendwie so aus dem kirchlichen, christlichen Kontext, und ich meine, man muss ja sagen, der Glaube an Satan und an Dämonen ist ja nicht erst im Mittelalter erfunden worden, sondern der hat eine lange Tradition im religiösen Setting und gerade auch im christlichen. Würde mich mal interessieren, glaubt ihr denn, dass es sowas gibt? Satan, Dämonen, Besessenheit? Oder haltet ihr das für Quatsch? Weil wir haben jetzt so gesprochen, als seien wir die super Aufgeklärten, die das alles belächeln, sozusagen, was man in so einem Film sieht. Aber ich weiß es ja gar nicht. Also wie gesagt, früher war das in meiner Vorstellungswelt sehr real. Und ich sehe einfach an, dass es in der christlichen Religion ja durchaus einen festen Platz für diese Begriffe gibt. Deswegen würde mich mal interessieren, wie seht ihr das denn heute?
Ja, also ich würde sagen, ich habe Pendelbewegungen. ich habe gependelt. Ja, Pendelbewegungen mitgemacht. Also ich bin mit einem sehr ungesunden Dämonen- und Teufelsglauben aufgewachsen und ich möchte da nie mehr zurück. Das war sehr angstbesetzt. Das war völlig fixiert auf das. Das war wirklich in jeder Hinsicht auch für meine und die Entwicklung anderer, die mit mir da groß geworden sind, war das ganz ganz sicher nicht förderlich. Da würde ich nie mehr zurück wollen. Ich bin aber auch nicht oder nicht mehr an dem Punkt, wo ich das alles in Bausch und Bogen verwerfen würde. Ich finde, es kommt, man muss dann immer ein bisschen differenzieren und zurückfragen, was meint man, wenn man vom Dämonischen spricht? Also ich könnte auch sagen, ja, selbstverständlich glaube ich an das Böse und an das Dämonische. Wer es nicht tut, der lebt auf einer Insel oder unter einem Stein.
Der also, wurde schon besessen.
Natürlich glaube ich an das. Und die Frage ist jetzt, was meint man damit? Ich würde nicht mehr darunter verstehen, diese im engeren Sinne personalen Unsicht Wesen, die ihr Unwesen treiben und auf einer Stufe mit Engeln und so weiter stehen. Also das würde ich eher nicht mehr sagen wollen. Aber es ist doch auch, ich habe mich auch ein bisschen beschäftigt so mit einer auch ethnologischen und kulturwissenschaftlichen Betrachtung dieser Geschichte. Und es ist doch ein sehr starker Eurozentrismus in diesem materialistischen Bekenntnis. Nee, das gibt's alles nicht, ist alles Kacke. Ich glaube nur an das, was ich sehe und so, über alle Zeiten der Menschheit hinweg und bis heute auf weiten Teilen der Menschheitsbevölkerung ist es völlig selbstverständlich, dass man mit unsichtbaren Mächten und Kräften und Erscheinungen und so weiter rechnet. Und es ist auch so, dass in der Ethnologie und in der Soziologie, ethnografischen Forschungen und so weiter, dass man da deutlich vorsichtiger geworden ist die letzten Jahrzehnte, um nicht so ein naturalistisches, westliches Mindset mitzubringen und das alles einfach als irgendwie als Voodoo-Scheiße abzutun. Und es gibt ja ganz spannende Geschichten von Leuten, die eben in Afrika, in Südamerika, an anderen Orten in solche indigene Bevölkerung hinein als teilnehmende Beobachter über Monate und Jahre hinweg das mitgekriegt haben und die sich dann tatsächlich von einem sehr strammen Naturalismus zum Schamanismus zurückbekehrt haben oder so, weil sie sagen, ja, wir haben da Dinge gesehen, die lassen sich mit meinem materialistischen Mindset einfach nicht erklären. Und deshalb, ich bin so ein bisschen in einem Schwebezustand, ich würde nicht sagen wollen, oder ich würde die Möglichkeit, dass es Dinge gibt, auch in diesem Bereich des Dämonischen oder des Unsichtbaren, auf die ich mir keinen Reim machen kann, die Möglichkeit würde ich nicht kategorisch ausschließen.
Mhm. Und du, Jella?
Das, was Manu sagt. runtergebrochen kann ich da tatsächlich sehr mitgehen, was Manu sagt. Also diese Offenheit, die ich, glaube ich, als 14-Jährige hatte, die habe ich irgendwo ein Stück weit noch immer. Und ich glaube, wenn man sich so für einen Glauben an Gott oder an transzendente Mächte, an Energien, an Geister, wenn man so grundsätzlich dafür eine Offenheit mitbringt, dann muss man eben auch vielleicht dafür offen sein, dass es in anderen Kulturen, in anderen Settings, in anderen Gesellschaften auch in dem Sinne Phänomene gibt, die vielleicht bei uns so nicht auftreten, aber die da ihren Ort haben, ihren Sitz haben und da auch eine bestimmte Bedeutung und Wichtigkeit auch haben.
Ja.
Und das sozusagen ganz wertfrei, weil ich denke, dass der Umgang mit solchen Phänomenen oder so einem Glauben immer auch eine Bedeutung für die Menschen hat, die da dran glauben. Also das ist wichtig für diese Person.
Ja.
Weil sie sich dadurch ja nicht Dinge erklären können, das wäre jetzt falsch gesagt, aber ja, weil sie dadurch vielleicht Teile oder Bereiche in ihr Leben integrieren können, vor denen sie sonst vielleicht Angst hätten, die sonst einfach weggeschoben werden würden. Und es ist, glaube ich, eine sehr freundliche Art und Weise, Dinge ins Leben zu integrieren, die man sich nicht erklären kann und die vielleicht auch erstmal irgendwie negativ konnotiert sind.
Ja. Naja, wenn du mal bei so einem Exorzismus dabei warst, gewesen bist, dann würdest du es vielleicht nicht mehr freundlich nennen, aber.
Ja, war ich nicht. Und deswegen, und ich meine, und das meine ich jetzt auch nicht in Bezug auf Exorzismen, sondern eher so ein bisschen das, was, was Manu angesprochen hat, also so auf Schamanismus zum Beispiel oder ähnliche Zeremonien oder Praktiken vielleicht bei indigenen Völkern oder ähnliches, wo quasi in Ritualen Geister beschworen werden oder Geister integriert werden, die jetzt nicht sozusagen was direkt damit zu tun haben, dass einem Menschen etwas ausgetrieben wird oder mit körperlicher Versehrtheit sozusagen zusammenhängen. Also ich glaube, da würde ich nochmal einen Unterschied machen wollen.
Aber das ist auch eine recht romantische Vorstellung. Also zumindest.
Deswegen sage ich ja gerade, ich würde da nochmal einen Unterschied machen wollen. Und ja, vielleicht ist es eine romantische Vorstellung. Aber auch nur, weil ich bisher wenig Negatives erlebt habe. Also ich habe einfach wenig negative Erfahrungen. Und deswegen glaube ich, dass so Rituale, die mit Geistern oder ähnlichem zusammenhängen, auch positiv sein können für Menschen, einen Wert haben können für Menschen. Und solange, und das ist bei mir sozusagen oberste Priorität, solange irgendwie der Mensch oder kein Mensch, Menschen unversehrt bleiben und es nicht darum geht, dass man irgendjemandem Leid zufügen muss oder jemand dafür leiden muss oder sowas, finde ich es okay. Mhm.
Also ich glaube nicht an sowas. Ich glaube, das gibt's nicht. Sage ich jetzt mal so ganz frech und frei. Ich bin in dieser Hinsicht, wie gesagt, ja, aufgewachsen mit einem starken Glauben an die Existenz von bösen Mächten und den Satan und die Engelsfürsten und all sowas. Und ich halte das alles für nicht sehr hilfreich. Ich glaube auch tatsächlich, dass das Christentum angetreten ist, eine Alternative zu dieser Art von Glauben an Naturmächte und Angst vor den Geistern der Ahnen und so weiter anzubieten, um irgendwie sozusagen in der, also ich sag's jetzt mal ein bisschen platt und fromm, in der Formel, Jesus hat den Tod überwunden, Jesus hat das, was uns im Leben Furcht einflößt, weil wir es nicht begreifen, nicht verstehen können, weil wir es nicht fassen können, weil es natürlich immer mehr gibt, als man selber sagen kann oder denken und wissen kann. Natürlich, das glaube ich auch, also das wäre die Fußnote sozusagen. Aber ich glaube, das Christentum hat von Anfang an darauf gesetzt, Leuten zu sagen, ihr braucht keine Angst zu haben. Die Mächte, vor denen ihr euch fürchtet, sind entmachtet. Gott hat die besiegt sozusagen, ne, durch die Auferstehung von Jesus. Und wir sind jetzt heute sozusagen an einem Punkt in der westlichen Welt, wo wir das quasi, naja, internalisiert haben. Also wo wir sozusagen lange Zeit in der christlichen Geschichte war das immer noch ein ganz starkes Narrativ. Also sprich, auch die Christen hatten nach wie vor Angst vor diesen Mächten und vor irgendwelchen Hexen. Und dann wurden Hexen verfolgt und verbrannt und alles Mögliche. Und irgendwann hat man angefangen, sich die Welt anders zu erklären, auf wissenschaftlicher Ebene. Und man stieß dahin, ach so, wenn ein Blitz einschlägt, das hat gar nichts mit irgendwelchen Geistern zu tun, sondern mit Elektrizität und Höhen, also Hochdruck- und Tiefdruckgebieten und all so ein Kram. Ich will damit nur sagen, ich für meinen Teil, und ich glaube auch gerade deswegen, weil ich das eben auch so in meiner christlichen Jugend so negativ erlebt habe, diese Angst vor dem, diese quasi schon Ehrfurcht vor dem Dämonischen, dem Satanischen und so, dass ich irgendwie eigentlich ganz froh bin, das in den letzten Jahren abgelegt zu haben. Ohne damit sagen zu wollen, dass ich genau wüsste, wie die Welt komplett ist. Ne? Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das, was man unter Dämonen verstanden hat oder unter Geistern oder Besessenheit oder wie auch immer, ob das ein Chiffre für irgendwas ist, was es tatsächlich in irgendeiner Form gibt, das kann ich nicht beurteilen. Aber meines Erachtens hilft der Glaube an sowas eher weniger, als dass er sozusagen dich lähmt und dich von den Dingen abhält, die das Leben ausmachen und schön machen sozusagen. Deswegen
ja.
bin ich an der Stelle inzwischen ein deutlicher Vertreter, ohne dass ich jetzt alles erklären könnte, ne? Wenn da so ein Exorzist sagt, da hat jemand über den Sofa geschwebt oder ist die Wand hochgekrabbelt, dann denke ich auch, ja meine Güte, was wenn ich das jetzt sehen würde, dann würde ich dazu vielleicht auch noch mal eine andere Meinung haben. Oder lügt der einfach? Kann ich alles nicht beantworten, weiß ich nicht. Ne? Ich muss dessen Bericht nehmen, wie er kommt. Und ich selber habe sowas noch nie erlebt. Und ich merke, mir tut's besser, das alles für Unbug zu halten.
Ja, das ist ein gutes Schlussstatement. Also wir brauchen das jetzt nicht im Detail auszudiskutieren. Ich finde, grundsätzlich stimme ich mit dem Motiv, das du nennst, auch überein. Ja. Das ist ja genau das Problem, dass ich eigentlich mit einer sehr lähmenden Angst vor diesen Dingen aufgewachsen bin und diese Perspektive auch, um das ganz fromm zu sagen, diese Perspektive des Evangeliums oder der christlichen Botschaft eigentlich, dass wir eben keine Angst haben müssen, dass eben, und das ist ja auch eine Botschaft gewesen, die quasi die Apostel in diese sogenannte heidnische Welt hinaus gebracht haben, in der man quasi hinter jedem Stein einen Dämon erwartet hat oder mit ganz vielen Dingen gerechnet hat. Und das ist auch, was in der Missionsgeschichte bei allem, was da kritisierenswürdig ist, immer wieder geschehen ist, dass Leute wirklich von ihren massiven Ängsten um Geister und Dämonen, die ihnen übel mitspielen und massiven auch ganz fürchterlichen Ritualen, wo man irgendwelche Kinder lebendig begräbt, weil man die Dämonen besänftigen will und weiß nicht was, da hat eigentlich die christliche Botschaft an vielen Stellen sehr befreiend gewirkt und diese Bewegung würde ich natürlich leidenschaftlich mitgehen wollen, aber die Botschaft war natürlich nicht der ersten Christenheit, ihr braucht keine Angst zu haben, das gibt's alles nicht, sondern die Botschaft war natürlich, ihr braucht keine Angst zu haben, weil es eine Kraft gibt, die stärker ist und die das letzte Wort haben wird. Und das sind eben nicht irgendwelche Dämonen und Teufel, sondern das ist dann eben der auferstandene Christus. So, dass, aber eben...
Es fehlt halt der Nachsatz, ihr braucht keine Angst zu haben, Fußnote, ihr habt aber einen freien Willen und deswegen seid ihr in der Lage, böse zu handeln, sozusagen.
Ja.
Also jetzt so platt gesagt, nein, so, das ist natürlich jetzt sehr, sehr platt formuliert, aber dieses keine Angst zu haben, entlässt die Menschen natürlich trotzdem in eine Eigenverantwortung und eine Eigenverantwortlichkeit zum Handeln in der Welt. Und dass das aber trotzdem auch böses Handeln beinhalten kann.
Ja, natürlich. Also ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich nicht glaube, dass es Böses gibt. Natürlich gibt es Böses. Menschen tun Böses. Ich weiß noch nicht, ob es das Böse in Form von einer Person gibt, ne? So wie man das meinetwegen nicht unter dem Teufel subsumiert, den Fürst des Bösen sozusagen.
Ja,
das halte ich. Das ist mir heute irgendwie nicht mehr so glaubwürdig, zumal das noch nicht mal eine biblische Erzählung ist, sondern
da bin ich auch raus. Ja. Also da bin ich auch raus. Da bin ich auch nicht so. Ich glaube, wir sind da eigentlich fast alle einer ähnlichen Meinung an sich.
Wahrscheinlich sind wir nicht so weit auseinander. Und das, egal wie man das jetzt theologisch, philosophisch löst, das Problem kommt ja wieder. Es ist ja jetzt, was wir eingangs gesagt haben, es ist ja dann doch so, wenn solche Dinge geschehen, wie die Hamas es in Israel tut oder andernorts, dann kommen diese Kategorien, poppen sofort wieder auf, weil man irgendwie diese Manifestationen des abgrundtief Bösen dann doch irgendwo wieder vorgeführt kriegt und Und auch unheimlich und Angst, durchaus furchteinflößend findet wieder. Also da dann zu sagen, also natürlich glaube ich das in letzter Konsequenz auch, ich würde auch da sagen, dieses Böse hat nicht das letzte Wort und es ist ein Anker meines Glaubens zu sagen, die Liebe wird auch über diesen Gräuel noch triumphieren, aber ich muss auch sagen, ich könnte nicht behaupten, dass mir solche Dinge, wenn ich sehe, was man kleinen Kindern antut, nicht so unweit von uns entfernt, das macht mir Angst. Also wirklich.
Ja, natürlich.
Natürlich, weil das, glaube ich, einfach ein Ausmaß an Gräuel, an Gewalt, an Gewalt einfach aus und Liebeslosigkeit sozusagen ist. Das zum Glück einfach ganz vielen von uns unglaublich fremd ist und unglaublich betroffen macht und dann eben auch mit solchen, also mit Recht, auch mit solchen Worten wie unmenschlich bezeichnet wird, weil wir eben dann doch in dem Glauben sind, dass, wie du gesagt hast, irgendwie die Liebe siegt und eigentlich die Liebe zueinander und die Mitmenschlichkeit, das ist, was eigentlich ein Großteil des Menschseins ausmacht, hoffentlich, oder ausmachen sollte. Und solche Bilder einfach zutiefst befremdlich sind, immer wieder.
Was ich ganz cool finde an der religiösen Sprache über das Böse, über das Dämonische, über das, das ist eine andere Sprachwelt, als wenn man es nur so auf der moralischen Ebene verhandelt, ne, so nach dem Motto, oh, die haben ganz schlimme Dinge getan, die waren böse.
Ne? Ja.
Oder als Kind, oh, du entscheide dich für das Gute, nicht für das Böse, so.
Das darfst du
nicht. Genau, das darf man nicht und so. Was ich an der religiösen Sprache hier echt hilfreich finde, nach wie vor, auch wenn ich sozusagen nicht genau weiß, ob ich dahinter Entitäten vermuten soll oder nicht, aber es macht dem Menschen eben deutlich, dass er sozusagen, dass unser Eingespanntsein ins Leben eben tatsächlich nicht so einfach aufklärerisch in einem 10-Punkte-Schritte-Plan zu erklären ist. So, und das funktioniert so, und das funktioniert so, und das funktioniert so, und das funktioniert so. Sondern wir kommen immer wieder an unsere Grenzen, wo uns Dinge begegnen, die wir nicht erklären können oder die uns einfach völlig aus dem Sattel hauen, wie das irgendwelche Menschen fähig sind, Babys zu köpfen oder so. Und wir quasi, wenn wir das nur moralistisch oder naturalistisch angucken, selbst wenn wir es nur psychologisch angucken, fehlen uns irgendwann die Kategorien für sowas.
Eben das.
Und ich finde, da bietet die religiöse Sprache von dem Bösen und dem, was einen unter Umständen bemächtigt, wovon man befreit werden darf, kann, einfach eine Kategorie, die nochmal mit einem anderen Blick auf das Leben guckt und damit vielleicht auch Antworten findet oder Zugänge findet, die anders helfen können, als jetzt nur so ein rein empirischer oder so.
Ja, ja. Ich finde es total wichtig, diese Lücke zu lassen oder auch dieses, das auszuhalten. Egal, ob wir es jetzt was Böses nennen oder was auch immer, aber aushalten zu können, dass es Bereiche gibt, die wir uns nach wie vor nicht erklären können und die wir uns auch gar nicht erklären müssen. Egal wie materialistisch oder wie wissenschaftlich wir unterwegs sind und wie viel wir auch durch irgendwelche Theorien mittlerweile erkennen konnten und erfassen konnten und nachvollziehen können, wird es immer Bereiche geben, wo wir an Grenzen stoßen. Und das, also ich persönlich finde das gut, weil das für mich nämlich die Lücke offen lässt, andere mögen sagen, für sowas wie Dämonisches oder das Böse, aber bei mir lässt es eben auch die Lücke offen für Dinge, über die ich staunen kann, so bezeichnete Wunder, für Dinge, wo ich mich dann darüber wundern kann, dass so etwas passiert und wo ich vielleicht gar nicht verstehen muss, weshalb das gerade passiert ist oder gar nicht naturwissenschaftlich erklären will, weshalb das so ist, wie es ist, weil es mir den Raum gibt, an Dinge auch glauben zu können, ja. Die ja, die offen bleiben.
Ja, also ich teile das voll. Ich hänge jetzt nur noch ein bisschen bei diesem. Weißt du, wir haben doch drüber gesprochen, man spricht dann von unmenschlichen Taten. Ja. Du hast das auch ein bisschen ausgeführt. Und ich hänge da noch ein bisschen fest, inwiefern ist es hilfreich, wenn man im Angesicht solcher Gräueltaten dann wieder die Kategorien des Dämonischen, des Diabolischen, des Teuflischen hervorkramt, um auch diese Erklärungslücke ein Stück weit zu füllen oder irgendwie Worte zu finden. Und dann sagt man, das ist nicht menschlich, das ist unmenschlich, das ist diabolisch. Ich frage mich dann immer, hält man sich damit auch ein Stück weit die Realität vom Leibe, indem man sagt, das ist nicht menschlich. Also weißt du, wenn ich sagen würde, es ist menschlich, dann würde ich ja sagen,
ich wäre auch dazu in der Lage, das zu tun.
Ich bin auch Teil dessen. Ja, das sind Menschen, die das getan haben. Ja. Ich bin auch ein Mensch. Wenn das menschlich ist, dann bin ich zumindest theoretisch oder potenziell auch dazu in der Lage. Und das halte ich mich, diese Einsicht oder diese demütigende und auch zutiefst verstörende Einsicht halte ich mir vom Leibe, wenn ich sage, das ist unmenschlich. Ja. Also das gehört dann auch nicht zu mir. Und dann sagt man, das ist dämonisch. Oder ich habe das, glaube ich, tatsächlich schon in einem Podcast oder so gehört, wo Leute im Blick auf die Hamas gesagt haben, dieser Hass, diese Besessenheit von diesem Hass, weil das ist man kann auch da diese Kategorie der Besessenheit nehmen. Ja. Die Leute sind von einem Vergeltungsdrang, von einer Rachsucht besessen, von einem Hass besessen. Und das lässt sie Dinge tun, die wir eben als unmenschlich verstehen. Aber ein Stück weit habe ich damit das Problem ein bisschen externalisiert, oder?
Ich wollte gerade sagen, wir haben da im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen, dieses Externalisieren von etwas, von einem Teil von mir, der sich aber nicht gut anfühlt. Ich will natürlich nicht das Gefühl haben, dass auch ich, weil ich auch ein Mensch bin, auch dazu in der Lage sein könnte. Ich möchte das natürlich so weit wie möglich von mir wegschieben und sagen, da sind welche von etwas besessen oder das, was sie handeln, ist unmenschlich. Und indem ich sozusagen dieses mit den Worten externalisiere, gebe ich natürlich auch ein Stück weit die Verantwortung dafür.
Genau. Ja.
Also dieses, ich bin gar nicht dafür verantwortlich oder diese Menschen vielleicht auch sind gar nicht dafür verantwortlich, was sie tun, weil das, was sie tun, vielleicht auch gar nicht mehr menschlich ist. So, also dieses Verantwortung abgeben.
Ja. Ich finde, man kann in der Arbeit von den anonymen Alkoholikern eigentlich ganz gut sehen, was vielleicht eine Alternative zu diesem Entweder-Oder-Ding wäre. Ne, die anonymen Alkoholiker gehen ja in ihrem 12-Schritte-Programm davon aus, dass Alkoholismus eine Krankheit ist, ne? Etwas, was Menschen haben, die sie dann dazu bringt, Dinge zu tun, die ganz furchtbar sind und die ihr eigenes Leben zerstören und das Leben von anderen. Also sprich, hier gibt es eine Komponente, die für diese nichts können, so. Und dann wird aber trotzdem immer wieder darauf hingewiesen und gesagt, aber derjenige, der die Dinge dann getan hat, das war nicht der Alkohol, das warst schon du. Also ne, man soll sich dem stellen, was man getan hat und Verantwortung übernehmen und Amends machen und sozusagen Dinge klären. Und man braucht sozusagen, dann gehen ja auch die anonymen Alkoholiker davon aus, eine higher power, ne, die höhere Macht, die einen befähigt, über sich selbst hinauszuwachsen. So, da hast du dann auch die Verbindung zum Religiösen. Und ich bin ja ich sehe die Welt sehr konstruktivistisch. Also sprich, das sind für mich alles unterschiedliche Weisen, die Wirklichkeit in einen Erklärungsrahmen zu tun. Und meines Erachtens haben die alle in irgendeiner Form recht. Ne? Es gibt die Momente, wo ich, Paulus nennt das nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das, was ich hasse. So, also wo ich die Erfahrung mache, ich hab's nicht in der Hand. So, und dann gibt's aber auch wieder die Erfahrung, die ich mache, dass ich lernen kann, Dinge in die Hand zu kriegen oder Verantwortung zu übernehmen und dass ich nicht einfach alles nur auf den Dämon oder auf den Alkohol oder auf sonst was schieben kann. Und ich finde, das gehört, also man kann nicht sagen, so ist es, sondern das sind immer verschiedene Blicke auf die Wirklichkeit, die aber alle helfen, sozusagen den Finger darauf legen zu können und im besten Fall hilfreich und positiv leben zu können.
Da würde ich dann, wenn du jetzt schon mit den anonymen Alkoholikern gekommen bist, komme ich da nochmal mit anderen, in einem anderen Bereich in Bezug auf psychische Gesundheit beziehungsweise Menschen, die mit psychischen Erkrankungen zu tun haben, dass da eben auch ganz viel sozusagen auf diesen, es ganz viel um den Handlungsaspekt geht. Also ich kann das, was ich tue, kontrollieren. Auch wenn ich andere Gedanken habe, auch wenn ich vielleicht hasserfüllt bin oder negative Emotionen habe, kann ich trotzdem anders handeln und kann mich trotzdem bewusst für ein verantwortliches Handeln entscheiden. Mhm. Also diese kognitive, nicht Dissonanz, aber sozusagen dieses Wahrnehmen von, ich kann Gedanken haben, ich kann Gefühle haben und das ist okay, dass ich die habe und ich kann trotzdem anders handeln. Also ich kann Hass haben, aber dieser Hass muss nicht mein Handeln regieren. Ja. Oder
Genau.
Und das ist eben so, ich weiß, dass es eine Studie gab, zum Beispiel, einer der ersten Psychotherapeuten, der zum Beispiel mit einem Serienmörder gearbeitet hat, der eben ganz viele Fantasien hatte. Und das war einer der ersten Psychotherapeuten, der sich mit dem zusammen hingesetzt hat und gesagt hat, ja, dann erzähl mir von deinen Fantasien und wir halten das jetzt aus und ich kann hier auch Messer hinlegen und du hältst es aus, das nicht zu tun. Mhm. Weil du dich, also das ist natürlich auch, also jetzt krasses Beispiel, aber dieses Aushalten von Gefühlen und von Gedanken und Wissen, ich kann trotzdem verantwortlich und auch verantwortlich meinen Mitmenschen gegenüber handeln.
Ja, so. Das finde ich jetzt, das ist jetzt hilfreich, weil es nochmal eine neue Perspektive auf dieses Phänomen Besessenheit auch eröffnet, so dieser psychologische Blick eigentlich. Man kann das auch in Verbindung bringen mit dem, was man eben das Unbewusste oder das Unterbewusste genannt hat, mit dieser Tatsache, dass das, was wir voneinander in alltäglichen sozialen Interaktionen in der Öffentlichkeit zu sehen bekommen, eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist.
Genau.
Und darunter ist quasi ein riesen Koloss, ein riesen Eiskoloss, der uns selbst auch oft nicht bewusst ist und der sich teilweise, je nachdem, wenn Menschen traumatische Erfahrungen gemacht haben oder wenn Situationen sich in einer Art und Weise zuspitzen, dann plötzlich kann sich dieser Eiskoloss unter der Oberfläche irgendwie eruptiv Ausdruck verschaffen und dann erstaunt man über sich selbst und hat eigentlich ein Stück weit so diese Selbst Entfremdungserfahrung, die ja verwandt ist mit diesem Phänomen der Besessenheit, wo man plötzlich nicht mehr sich selbst ist, wo man plötzlich irgendwie eben Stimmen hört, die nicht die eigenen sind oder so, wo sich aus meinem Innern heraus quasi irgendwie etwas Ausdruck verschafft.
Ja.
Und was du jetzt gesagt hast und auch du, Jay, im Kontext der anonymen Alkoholiker, das wäre ja dann nicht unbedingt ein Exorzismus, aber es wäre eine Besänftigung oder eine Integration dessen, was man da in sich spürt.
Genau.
Die eigenen Dämonen, die eigenen Geister, jetzt eben psychologisch und nicht theologisch, ontologisch gesprochen, die eigenen Dämonen irgendwie zu besänftigen oder zu integrieren, mit ihnen umzugehen, lernen, das an die Oberfläche zu holen, was da gärt und brodelt und dann zu merken, es erhöht sich dann diese Selbstwirksamkeit, dieses Gefühl, ja, ich bin aber nicht einfach ein Sklave meines Unterbewussten, ich bin nicht einfach ein Besessener meiner Vergangenheit, dessen, was meine Eltern mir angetan haben oder was auch immer, sondern ich kann mich dazu noch einmal verhalten und dann findet eben nicht eine Dämonenaustreibung statt, aber doch eine
Inklusion.
Eine neue Beherrschung des eigenen Lebens irgendwie, oder? Ja,
vielleicht auch sozusagen eine Erweiterung. Also ich will nicht sagen eine höhere Form von Reflexionsfähigkeit, sondern aber so, wie du es gerade ausgedrückt hast, eine Erweiterung im Umgang mit dem, was man alles ist und was man aber auch sein kann.
Ja.
So, also in Möglichkeiten zu denken oder in unterschiedlichen, wenn man jetzt konstruktivistisch sprechen würde, sozusagen in unterschiedlichen Perspektiven auf das eigene Leben, aber auch in unterschiedlichen Perspektiven der eigenen Stimmen, des eigenen Lebens sozusagen.
Ja, ganz genau.
Und das sein lassen zu dürfen und da integrativ vorzugehen, weil man eben vielleicht auch die Erfahrung gemacht hat, dass, wenn man jetzt wieder bei Besessenheit sagen würde, dass dieses Böse nicht weggeht. Also, dass es diese Stimmen geben wird und dass es ein Teil ist, der vielleicht unterschiedlich ausgeprägt ist, aber in jedem von uns irgendwo auch vielleicht etwas davon irgendwo da ist. Mhm. Bei einigen mehr, bei anderen weniger, aber zu sagen, okay, das ist auch ein Teil von mir und ich habe auch Momente, in denen ich Hass habe und in denen ich sage, ey, ich würde dir manchmal so gern auf die Fresse hauen, weil du mich gerade so aufregst, so. Und dann aber eben bewusst damit umzugehen. So.
Ja, ganz genau. Und die, ich finde hier
mit den eigenen wiederum negativen Anteilen.
Ja, genau. Und ich finde hier wiederum sozusagen spannend, die tatsächlich dann auch die gläubige Perspektive darauf, weil ich finde nämlich tatsächlich, solche Erfahrungen macht jeder von uns in Abstufungen. Nicht jeder ist ein Serienmörder, nicht jeder ist psychisch krank, aber keine Ahnung, in der einen oder anderen Form hat jeder schon erlebt, dass er nicht, wie Freud das nannte, Herr im Haus ist. Ne? So, und wie gesagt, das kann man nun durch so ein Bild von Geistern oder sowas. Das Einzige, was ich daran eben schwierig finde, ist, dass die so die eigene Verantwortung irgendwie ein bisschen abschneiden und auch die Möglichkeit quasi selbstwirksam zu sein. Deswegen finde ich das schwierig. Aber auf der anderen Seite das positive Bild, zu glauben, dass es eine gute Macht gibt, eine göttliche Macht gibt, die mir in meinen Schwierigkeiten und in meinen Selbstentfremdungserfahrungen nahe ist, mich zum einen annimmt, wie ich bin, so dass ich mich mit diesen Dingen annehmen kann und sie dann darüber dann vielleicht auch bearbeiten kann, aber zum anderen eben auch, dass ich glauben kann, ja, es gibt, also die Antwort liegt nicht alleine nur in mir, sondern sie liegt auch außerhalb von mir. Also sprich, es gibt eine Macht, eine Liebe, der ich mich anvertrauen kann, die mir helfen kann, solche Momente und solche Selbsterfahrungen oder auch Erfahrungen mit anderen anders zu bewältigen, als wenn ich das alles nur aus mir selber erreichen müsste. Das ist, finde ich, der Vorteil an einem positiv gläubigen Weltbild, dass du das Leben und die Schrecken, die du erlebst, nicht alleine bewältigen musst. Und selber.
Aber das ist ja sozusagen nicht nur der Vorteil von diesem Weltbild, das sozusagen diese Mächte integriert, sondern ich finde, das kann einem unabhängig davon, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, trotzdem weiterhelfen. Dass man weiß, ich bin nicht alleine damit.
Genau.
Und ich bin auch nicht alleine damit, mit diesen Dingen umgehen zu müssen und erschrocken sein zu müssen von dem, was passiert.
Genau.
Und gleichzeitig trotzdem zu wissen, auch ich habe Momente, in denen ich gefühlt mich von Hass besessen, um mal jetzt diese Wortwahl zu benutzen, fühle oder ähnliches.
Ja. Jana, was ist denn los? Du sprichst heute oft von Hass. Was ist, sollen wir dich mal kurz beseelsorgen? Ein kleiner Scherz, muss nicht darauf antworten.
Ich habe gerade überlegt, ob ich gerade im Schweizerdeutschen sagt man ja hässig, ob ich gerade hässig,
ja,
ob
genau.
Ich gerade hässig bin auf irgendwen.
Das ist ein schöner, die schweizerisch nette Version. Ist,
also
ist,
eigentlich würde man hässig sagen sauer, oder? Ich bin sauer.
Ja, genau. Man ist sauer, man ist hässig.
Man ist hässig,
aber, ja. Ich würde eigentlich an der Stelle gern auf die Zielgerade gehen und auch vielleicht nochmal, den Bogen zurückschlagen, weil was mir jetzt aufgefallen ist, in der letzten Runde im Gespräch, wo wir das Ganze ein bisschen stärker psychologisch auch angeguckt haben. Das ist mir eigentlich sehr sympathisch, weil es letztlich wieder auf den Menschen und seinen Handlungsspielraum zurückgeht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der bittere Nachgeschmack in diesem Film The Pope's Exorcist, weil mir das noch ein bisschen nachgegangen ist, dass da ja eigentlich versucht wird zu erklären, also die spanische Inquisition als eine der quasi der größten, der dunkelsten Zeiten der christlichen Kirche, wo man wirklich Tausende von Menschen zu Unrecht ums Leben gebracht hat. Da könnte man jetzt noch Kreuzzüge und Hexenverbrennungen anführen und so. Aber es wird schon der Versuch gemacht, irgendwie zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Und das wäre ja jetzt schon fast ein bisschen ein Gegenprogramm zu dem, was wir jetzt vorhin besprochen haben. Weil wenn ein Dämon hinter diesen Schandtaten steht und jetzt quasi der Großinquisitor, der wollte das gar nicht, aber der wurde besetzt, der wurde in Besitz genommen von einer teuflischen Macht.
Dann ist die Kirche natürlich nicht verantwortlich.
Dann ist die Kirche eigentlich das Opfer. Es ist schon fast eine Opfertäterumkehr. Ja. Genau. Die Kirche wurde missbraucht von einem Dämon und deshalb ist es zu diesen Gräueltaten gekommen. Das nimmt aber der Kirche dann wiederum die Möglichkeit, sich konstruktiv und verantwortungsvoll mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, wenn man jetzt auf diesen Zug aufspringen würde. Genau. Ich meine, ich habe jetzt natürlich die aktuellen Missbrauchsskandale im Hinterkopf. Das wäre ja eine ganz fatale These, wenn man auf die Idee kommen würde, dass es eigentlich in Wahrheit der Teufel gewesen ist, der diese Menschen, diese Geistlichen dazu gebracht haben, sich an diesen Kindern zu vergehen. Mhm. Dann würde man ihnen nämlich gerade die Möglichkeit nehmen, sich eigenverantwortlich und selbstmächtig mit ihrer Geschichte und ihren Sünden, um das jetzt mal ganz so theologisch zu sagen, ihren Sünden auseinanderzusetzen und irgendwie auf eine Veränderung und Heilung und eine Wiedergutmachung hinzuarbeiten. So, das,
und das wäre ganz schön scheiße.
Das wäre eben fatal. Also ich würde sagen, abschließend, das Phänomen der Besessenheit ist hoch faszinierend und enorm vielschichtig. Und ich glaube, es würde dort als Erklärung für das Böse in unserem Leben oder auf dieser Welt ganz, ganz fatal, wenn es letztlich zur Entschuldigung wird oder wenn man es letztlich dann sich so vom Leibe hält und nicht die Verantwortung übernimmt für die eigenen, ich sage jetzt, für die eigenen Taten und die eigenen Dämonen in einem mehr oder weniger metaphorischen Sinne.
Unter Umständen wäre das aber erst Schritt 2, weil ich möchte jetzt noch einen Gedanken bringen, den, naja, so ein Besessenheitsweltbild zumindest anbietet. Manchmal musst du erst an den Punkt kommen, wo du wieder selbst mächtig und selbstwirksam bist und dich mit deinen Sünden beschäftigen kannst und so. Manchmal brauchst du Menschen, die zu dir kommen und dich freisprechen und die dich in den Arm nehmen und die sagen, jetzt in diesem Augenblick ist alles gut, so, weil du selber gar nicht kannst. Die quasi jetzt mal, wenn man das so als eine Art von Exorzismus begreifen würden, die dich von deinem bösen Geist mal freisprechen, so, damit du dann hoffentlich wieder dazu finden kannst, dich mit dieser Thematik dann auch wirklich verantwortlich zu beschäftigen. Das wäre der zweite Schritt dann für mich. Aber von daher finde ich diese, ich habe mal eine Frau gehört, eine Theologin, die viel im afrikanischen Raum ist und dort Missionsarbeit macht und so. Und das ist so eine ganz aufgeklärte, die sagt, naja, wir haben dort haufenweise, also ständig mit Besessenheitsphänomenen zu tun und mit Menschen, die daran glauben, dass ihre Ahnen zu ihnen sprechen und in der Wohnung irgendwelche Möbel umschmeißen und so. Und die sagt, naja, die brauchen erstmal, dass ich ihre Welt ernst nehme. Und die sagt, ich glaube zwar nicht daran, dass es Dämonen gibt, aber ich kann sie austreiben. Und das macht sie dann. So. Und das meine ich. Ne? Wir brauchen es schon manchmal, dass uns geholfen wird, weil wir nicht immer selbst mächtig sein können. Mit dem Ziel, dass wir hoffentlich irgendwann selbstmächtig werden.
Ja. Ja, ich habe eine gute Bottomline für unser Gespräch. Wir sind für Exorzismen durch Umarmungen.
Genau.
Das finde ich schön.
Das ist eine Perspektive, mit der ich mich anfreunden kann. Ihr Lieben, lass mich an der Stelle den Sack zubinden. Das war unsere Exorzismus-Halloween-Folge. Wir wünschen euch eine angstfreie Halloween-Zeit und freuen uns dann im nächsten Gespräch, euch wieder mit dabei zu haben. Vielen Dank, Jana und Jay, es war super spannend mit euch. Yep. Hat Spaß gemacht.
Genau, und falls ihr Interesse an Exorzismusfilmen habt, es gibt ganz viele und es gibt auch einige, die besser sind als The Pope's Exorcist.
Definitiv.
Zum Beispiel das deutsche Drama Requiem. Natürlich der Urvater aller Exorzistenfilme, da heißt einfach nur Der Exorzist,
ja,
oder?
Genau, ja, genau, Der Exorzist. Ja.
Kann ich auch sehr ans Herz legen, Requiem. Ich weiß nicht, Jay, fallen dir noch welche ein, die du ad hoc sehr gut findest?
Ja, ich habe mal einen gesehen, der hieß, glaube ich, The Last Exorcist, wenn ich mich nicht täusche. Und der war ein bisschen so Found-Footage-mäßig aufgezogen von einem Exorzisten, der eigentlich gar nicht mehr wirklich glaubt, dass es sowas gibt und der sozusagen dann quasi mitten von einem Kamerateam begleitet wird so, und den fand ich auch ziemlich gut. Also ist schon ein paar Jahre her.
Es gibt glaube ich auch aus dem für Kenner quasi aus dem James Wan Universum gibt's auch irgendwie so ein paar Exorzismusfilme. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher es ist, aber da gibt's auch ein paar, die einfach zwar wie Exorzistenfilme auch so funktionieren, aber trotzdem qualitativ gut gemacht sind.
Mhm. Ja, und zu, weil du es erwähnt hast, zu Requiem, den würde ich nämlich auch unbedingt erwähnen. Der ist von Christian Schmidt, ne?
Hans-Christian
Schmidt, genau.
Und Schmied mit D.
Ja, mit der, genau, wie unser Schmied. Auf jeden Fall, und in dem Film, das ist eigentlich eher ein Drama, das ist kein echter Horrorfilm, würde ich sagen, und der beschäftigt sich mit dem Fall aus den 70er Jahren, ein ganz großer, ganz bekannter Besessenheitsfall. Wie hieß die Frau?
Michaela,
ne? Genau. Hier aus dem Fränkischen irgendwo. Und der arbeitet das Ganze tatsächlich eher psychologisch auf, jetzt ohne so psychologisch Thriller-mäßig, sondern wirklich als ein ganz ergreifendes Drama, wo man auch irgendwie ein bisschen mitfühlen kann, was passiert, wenn so eine Exorzismusgeschichte furchtbar schief geht, weil das ging damals furchtbar schief. Ne, diese Frau lebt heute nicht mehr. Ja, also das nur so am Rande als ein, finde ich, außerordentlicher Film zu diesem Thema, obwohl es kein Horrorfilm ist.
Ja gut, also ich belasse es bei diesen Filmtipps, da habt ihr noch was, um euch ein bisschen, keine Ahnung, zu gruseln oder ernsthaft mit dem Phänomen auseinanderzusetzen. Viel Spaß, ihr Lieben, und wir hören uns. Tschüss.
Ciao.
Adios.
Revlab.